BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. In 40 Jahren als Kabarettist, da ist einiges zusammengekommen. Jede Woche, jeden Tag passiert was, das sich humoristisch unter die Lupe nehmen lässt. Und genau das macht der Münchner Kabarettist Helmut Schleich. Er betrachtet die Geschehnisse und Absurditäten des Alltags durch die Kabarettistenbrille und kommentiert mit Witz, Grant, Schärfe. Und dabei taucht er tief in die Befindlichkeiten der Deutschen und der Bayern ein und hält uns einen Spiegel vor. Und ich freue mich, dass er bei uns heute im Studio ist. Kollege und Fernsehmann und Kabarettist und Bühnenmann Helmut Schleich. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Servus, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Es ist aus diesen 40 Jahren nicht nur dieses Buch herausgekommen, aber aus den letzten Jahren ein Buch, das heißt Zugespitzt, alles eine Frage der Perspektive, erschienen im Langenmüller Verlag. Und da sind die Kolumnen, die es seit vielen Jahren auf Bayern 2 gibt, gesammelt. Wie ist dieses Buch zustande gekommen? Was war der Anlass?
Ja, also diese Kolumne auf Bayern 2, die da heißt Ende der Welt, ja, das läuft am Ende der Welt am Morgen und am Nachmittag heißt, wird sie dann wiederholt unter dem Titel Zugespitzt oder Angespitzt. Die mache ich seit 2017, also jetzt seit 8 Jahren. Und da haben sich natürlich eine ganze Menge Texte angesammelt, wenn man davon ausgeht, mit kleineren Pausen. Jetzt war wieder eine Winterpause jede Woche. Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein schönes Lesebuch, wenn man da mal eine Auswahl trifft. Ich habe also aus diesen ungefähr 500 Texten, die es insgesamt gibt, jetzt für dieses Buch 110 ausgewählt und da zusammengefasst, die ich für besonders lustig halte, für besonders interessant, für ein besonders schönes Schlaglicht auf ein gewisses Ereignis, an das man sich jetzt vielleicht gar nicht mehr so erinnern kann, das aber damals von Bedeutung war. Und so ist das Buch entstanden und das Buch, das darf ich vielleicht sagen, kommt auch gut an.
man kann darin blättern, schmökern und das ist ja das, möchte jetzt ich sagen, Angenehme. Es ist über Jahre gegliedert, es beginnt 2017 und dann haben wir, das sind ja griffige, in Anführungszeichen kleine Texte.
Also es sind kleine Texte, sind, freilich, ja. Ja. Also jeden Text ist eine Doppelseite in diesem Buch gewidmet. Das ist also auch immer ungefähr der Umfang. Im Radio dauert die Kolumne gut 3 Minuten. Das ist immer der Umfang. Und ich sage immer, das ist ein schönes Nachtkastelbuch. Ne? Man kann es ans Nachtkastel legen und dann ist man eigentlich schon müde. Dann liest man aber nur so 2 oder vielleicht 3 so Kolumnen. Und dann kann man mit einem Schmunzeln einschlafen. Und andere sagen, es ist eine Toilettenlektüre. Aber das muss jeder selber wissen, wo er sie legt.
Wir werden in dem Buch noch weiter blättern, aber wir werden auch ein bisschen blättern in der Biografie vom Helmut Schleich. Da wird er uns ein bisschen Einblicke geben.
Können wir schon machen, ja.
Aber warum er da ist, ist zunächst einmal, dass ein neues Buch von ihm erschienen ist. Und das heißt, Zugespitzt, alles eine Frage der Perspektive. Und da sind, was haben wir vorhin gesagt, an die 110 Kolumnen.
Texte habe ich ausgesucht. Und aus einem großen Topf von 500 Texten, ich habe also relativ großzügig aussuchen können. Und das sind eben diese Texte, die jeden Freitag auf Bayern 2, jetzt dann übermorgen wieder für das neue Jahr beginnend, als meine Kolumne stattfinden. Und
Und was inspiriert den Helmut Schleich, dass so eine Kolumne entsteht? Also ich habe da persönlich einen großen Respekt davor, dass man das überhaupt in Worte fasst, was einen in der Welt bewegt und dass das nur prägnant daherkommt und geistreich und einen Witz hat.
Also Respekt ist da ein schönes Stichwort. Ich habe den Respekt da zum Glück verloren, und zwar den Respekt vor einem weißen Blatt. Wenn du jede Woche eine Kolumne machst, darfst du einfach gar nicht drüber nachdenken, dass es ja passieren könnte, dass es weder ein Thema gibt, das dich anspricht, noch dass da was einfallen könnte, sondern das muss einfach so sein und dann funktioniert das auch. Und ich verfolge natürlich die Woche eh, das ist ja Teil meines Berufs, und sehe schon die Themen so, die interessant sein könnten, und habe ja immer den Fokus drauf, dass ich jetzt nicht das Thema mache, das in allen Nachrichten, Magazinen und sonstigen Sendungen sowieso auf Platz 1 steht. Also von mir aus diese Woche die Inauguration von Donald Trump. Sondern dass man was sucht, was entweder im Kontext dessen passiert und ein eigenes Schlaglicht drauf wirft, oder dass man ein Thema findet, das ein B-Thema ist in der Woche, aber trotzdem viel Stoff, ich sage immer, viel humoristischen Honig bietet, den man saugen kann. Und das findet sich zum Glück jede Woche, natürlich auch in Zusammenarbeit mit wunderbaren Leuten in der Redaktion. Also ich kriege auch immer Angebote für Themen, wobei es meistens die leichtere Arbeit ist, wenn man selber das Thema macht, das einen selber anspringt, weil da hat man natürlich schon was im Kopf, was man dazu sagen möchte oder wen man oder was man da durch den Kakao ziehen will.
darf ich die Texte werten? Das sind ja, also wir haben hier ein Buch, aber das Ganze gibt's ja mit Helmut Schleich zu hören. Lebt es auch ein bisschen davon, dass Helmut Schleich das selber vorträgt, mit seiner Stimme, mit seiner Art, mit seinem Duktus?
Natürlich ist jeder vorgetragene Text unmissverständlicher wie einer, den man lesen kann, weil ich ja jede Betonung und jeden Akzent setze beim Sprechen. Aber trotzdem sind es Texte, die beim Lesen, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Erstens mal, weil viele lustige Sachen dabei sind und viel Witze, viel Gags drin sind. Und zweitens mal, weil man sich auch gerne erinnert und vielleicht an das Stichwort erinnert. Ja, also jetzt von mir aus, was weiß ich das jetzt? Das, nur ich greife jetzt irgendeine raus, zum Beispiel an diesen Gipfel zwischen Söder und Merkel damals auf Herrn Chiemsee vor zwei, drei Jahren, ja, wo die da also groß im Sommer im Spiegelsaal diese Veranstaltung mit der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung. Aber wie es im Detail war, weiß man nimmer und hat dann natürlich Freude, wenn man es auch liest. Aber freilich lebt auch ein Text immer davon, dass er vorgetragen wird. Denke ich schon.
Nochmal die Nachfrage, aber wo kommt dann die Idee her, also dass es tatsächlich so in die Feder fließt?
Die kommt aus meinem bösen Kabarettistenhirn. Ja, wirklich. Also ich finde, es ist die Aufgabe des Kabaretts, und das ist ja, wird ja in letzter Zeit auch immer etwas in einen moralistischen Zweifel gezogen, zu spotten. Ja, wir sind Spötter. Und wenn ich mich an ein Thema ranmache, dann muss ich Lust dazu haben, mich darüber lustig zu machen und bis hin zum Spott. Und die entwickle ich eigentlich da im Schreiben, am Schreibtisch. Ja? Also wenn ich das Thema vor mir habe, dann denke ich mir so, und das kannst du jetzt noch einpacken. Und dann ist es natürlich der Reiz, dass man dem Ganzen dann immer nochmal einen zweiten und einen dritten Dreh gibt. Also dass es auch unerwartet, dass es nicht da endet, wo man es erwartbar enden würde, sondern dass ein anderer Aspekt reinkommt, mehrere andere Aspekte reinkommen. Das ist die Kunst an der Sache. Aber das macht mir große Freude. Ich schreibe ja sowieso jeden Tag, weil das bleibt gar nicht aus, wenn man aktuelles Kabarett macht. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Kolumne habe, wo ich auch gezwungen bin, wirklich zu schreiben. Sonst ist man vielleicht auch mal geneigt zu sagen, ach ja, jetzt halt vielleicht einmal nicht. Aber so ist man ja gezwungen, das zu tun, und das hilft mir sehr.
Wie Sie das gerade beschreiben, der Spott hat aber, ich nenne es jetzt mal so, Niveau. Also wir sind ja in Internetzeiten und Social-Media-Zeiten, möchte ich mal sagen, jeder kann sich verbreiten und irgendwas auslassen. Das wäre früher nicht gegangen. Da müsste man auf den Marktplatz gehen und sich ausstellen und dann sein Gesicht zeigen. Und dann wird man schon merken, was man für einen Krampf gerade vielleicht verzapft hat.
Das bleibt aber nicht folgenlos.
Aber das, was der Kabarettist macht oder so, wie Sie es verstehen und praktizieren, hat es ein Niveau.
Ja, also das ist natürlich die unbedingte Voraussetzung. Also sonst ist es kein Kabarett. Natürlich muss das Niveau haben und muss das hinterkünftig sein und nicht einfach plump draufgehauen. Aber das darf es dann schon sein und da darf es dann schon auch böse sein und scharf sein und da darf es auch polemisch sein im Übrigen. Und das wird ja aber im Zuge dieses anderen, also dieses ordinären, derben, vielleicht auch teilweise beleidigenden Spottens im Netz oder sowas, ja, wird das ja mit in Zweifel gezogen. Und dagegen wehre ich mich sehr, weil ich sage, wenn das Niveau hat, und das ist natürlich die Voraussetzung, dann muss es auch erlaubt sein, fest zuzugreifen und hart zuzupacken. Und dann muss man das auch aushalten können. Also ich ziele da natürlich jetzt in meiner Aussage darauf, dass ein Robert Habeck in seiner Amtszeit 800 Anzeigen wegen Beleidigung rausgehauen hat, wo ich sage, das mag ja alles sein, aber irgendwo muss man schon auch was aushalten können in so einer Position. Und das ist eine komische neue Empfindlichkeit, die da ist, die mir dann auch als Kabarettist sauer aufstößt, muss ich ehrlich sagen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Kabarettisten und Autor Helmut Schleich. Er hat ein neues Buch herausgebracht, Zugespitzt heißt es. Alles eine Frage der Perspektive. Jede seiner Kolumnen, die da versammelt sind, endet mit diesem schönen Schlusssatz. Alles eine Frage der Perspektive. Herr Schleich, jetzt machen wir doch mal eine Kostprobe aus dem Buch, wenn Sie was auswählen würden.
Das können wir gern machen. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass der Satz alles eine Frage der Perspektive inzwischen auf den Fluren des Funkhauses mitunter auch schon das geflügelte Wort geworden ist. Viel der Ehre, aber würde mich freuen, wenn es so ist. Ich habe jetzt willkürlich eine rausgegriffen, die in der Vergangenheit, das Ereignis liegt in der Vergangenheit, es bezieht sich auf die Maskengeschäfte, damals der Tantatochter, aber es wirkt ja bis in die Gegenwart herein und man hat es auch in Erinnerung. Also es ist vom 15. Dezember 2023 und bitte heißt schön. Ganz banal Frau Tandler. Monika Hohlmeier vermittelt Andrea Tandler ein Maskengeschäft. Was waren das für Schlagzeilen? Jeder, der das alte Bayern noch im Herzen getragen hat, musste da jubilieren. Ja, es gibt sie noch, die gute alte bayerische Spitzelwirtschaft. Und dass das Gesundheitsministerium diese Masken gekauft hat, ohne angesichts des Stückpreises von 8,90 Euro ins Zweifeln zu geraten, 8,90 Euro klingt ja eher wie der Kilopreis, das hat doch nur gezeigt, dass an diesen Geschäften absolut nichts anrüchig war. Im Gegenteil, die hätte damals nicht nur Andrea Tandler machen können, sondern jeder, der so heißt wie sie. Und jetzt hat sie der Staat doch dran gekriegt, wegen Steuerhinterziehung. Zeitweise wurde ihr ja sogar mangelndes Unrechtsbewusstsein unterstellt, als sie da mit Maske, Sonnenbrille und Kappe vermummt vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag aufgetreten ist. Ich muss da schon einmal fragen, wo soll sie's denn herhaben? Wenn man jetzt einmal vom Altöttinger Elternhaus Tandler ausgeht. Da hat man den Begriff Steuerschuld in dem Sinne nicht gekannt. Steuerschulden hat damals der Bäderkönig Eduard Zwick gehabt, 70 Millionen Mark. Und die hat der Vater Tandler als bayerischer Finanzminister gegen eine Zahlung von gut 8 Millionen Mark niedergeschlagen. Womöglich, weil der Zwick dem Tandler vorher Geld geliehen hat. Da waren die Steuerschulden weg. Was lernt das Tandlerkind? Hast du Spätzeln, hast du keine Steuerschulden. Und dann steht ja direkt neben dem Tandlerschen Anwesen in Altötting auch noch die weltberühmte Gnadenkapelle mit der schwarzen Madonna drin. Also nicht nur Schulden, auch noch Schuld kriegt da ein anderes Gesicht. Wenn man jeden Tag sieht, wie hunderte Gläubige schuldbeladen auf Knien um die Kapelle herumrutschen, aufstehen und frei von Sünden heimgehen, das prägt. Und dann auch noch der Tilly, der Feldherr aus dem Dreißigjährigen Krieg. Der liegt ja in Altötting in der Gruft. An dem hat die Frau Tandler ja gesehen, was passiert, wenn man sein Geld in gutem Glauben der Obrigkeit gibt. 6.300 Gulden hat der Kirche gegeben, damit bis zum jüngsten Tag täglich eine Messe für ihn gelesen wird. Und was war? Vor gut 10 Jahren hat der Passauer Bischof gesagt, das Geld ist jetzt weg, keine Messe mehr. Eine Zeitung hat ausgerechnet, hätte die Kirche das Geld damals angelegt, wären es heute 20.000 Milliarden Euro. Aus der Summe dieser Erfahrungen heraus konnte die Frau Tandler letztlich gar nicht anders, als zu sagen, lang zu. Was ich hab, das hab ich. Das wichtigste altbayerische Motto hat sie dabei jedoch übersehen. Du darfst alles, bloß der Wischen darfst du nicht lassen. Eben alles eine Frage der Perspektive.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Thema bei uns heute, das neue Buch von Helmut Schleich, zugespitzt alles eine Frage der Perspektive. Das Vorwort hat dazu der Martin Frank geschrieben und das sind alles gesammelte Kolumnen, die bei uns, bei den Kollegen auf Bayern 2 zu hören sind. Und ja, alles eine Frage der Perspektive. Helmut Schleich hat sich bereit erklärt, er gibt uns jetzt auch ein bisschen Einblick, seine Perspektive aus seiner Biografie. Und diese Biografie hat gestartet, interessanterweise finde ich, in meinem Jahrgang 1967.
Schau an.
Aha. Ja, in Schongau, also so gar nicht so weit weg von meiner Heimatfronten. Das sind, was weiß ich, Luftlinie vielleicht.
20 Kilometer, ja, 25 Kilometer.
So was wird es sein. Da ging das los mit dem Helmut Schleich. Wieso in Schongau damals?
Wieso in Schongau? Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich in Schongau geboren bin. Das ist für eine Gnade oder was auch immer, der Natur eine Fügung. Aber ja, ich bin halt da geboren und 1967, das kann man ja sagen, auf die Welt gekommen und bin dann allerdings im relativ zarten Alter von 8 Jahren mit meiner Mutter nach München umgezogen. Das hatte damit zu tun, dass nachdem meine Mutter sehr jung war, als ich auf die Welt gekommen bin, 19, was 1967 noch nicht mal volljährig war, ja, da war die Volljährigkeit noch bei 21, bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter hat gearbeitet im Allgäu, in Immenstadt unter anderem. Und ich bin bei den Großeltern in Schongau aufgewachsen. Meine Großmutter ist, als ich 6 Jahre alt war, sehr überraschend gestorben, sehr jung auch mit 51. Und dann hat mich meine Mutter natürlich zu sich genommen und ist dann mit mir nach München. Und insofern bin ich eigentlich, so sehr ich Schongau mag und mich auch verbunden fühle, aber schon in dem Sinn ein Münchner. Ich bin in München aufgewachsen und in München sozialisiert, auch schulisch und so weiter.
Mhm. Wo in München?
In Schwabing. In Schwabing, wo ich bis heute eigentlich Pappenblim bin. Ja. Ich bin schon innerhalb Schwabings durchaus umgezogen, aber da bin ich eigentlich Pappenblim und ist ja auch ganz interessant, wenn man tatsächlich dann 50 Jahre sind es heuer, im selben Stadtviertel lebt und in einer so, ich formuliere es jetzt mal positiv, dynamischen Stadt wie München die Stadtentwicklung miterleben und kommentieren. Das ist ja ein Privileg, das ich habe. Ich kann es ja auch öffentlich kommentieren, weil ich ja auch in der TZ und im Münchner Merkur jeden Samstag eine München-Kolumne schreibe. Mhm.
Wie ist der Werdegang da hingekommen, dass das jemand so auch in der Öffentlichkeit sein will?
Ja, also in der Öffentlichkeit sein will, das war, glaube ich, kein entscheidender Motor für mich, sondern es war eher, ich habe da lang drüber nachgedacht, weil ich das ja wahnsinnig früh auch angefangen habe. Also wir haben ja schon, Sie haben es ja schon gesagt, 40 Jahre Bühne waren es letztes Jahr schon, sind schon 41 Jahre. Ich habe also da mit 17 schon aufgetreten, zusammen mit Christian Springer, mit Andreas Rüttenauer damals. Und ich glaube, bei mir hatte es viel damit zu tun, als Kind, als Jugendlicher, dass ich ein unsicherer, zurückgezogener Mensch war. Und in dieser Lust an der Parodie, das hat in die Mikrokosmos-Schule angefangen mit Lehrern, die ich dann vor der Klasse in der Pause oder wie auch immer nachgemacht habe und mir dadurch irgendwo eine gewisse Geltung verschafft habe, die sich andere vielleicht durch Muskelkraft oder durch sportliche Höchstleistungen verschafft haben, dass das ein Schlüssel dafür war, dass ich da hingekommen bin in diese Welt des Kabaretts. Ja.
Was waren Sie für ein Schüler?
Naja, zunächst ein zurückhaltender, dann, nachdem ich das angefangen habe, so in der 8. Klasse, 9. Klasse, langsam ein immer selbstbewussterer, kritischer Schüler, aber über weder bei den Mitschülern noch bei den Lehrern unbeliebt, außer bei ein paar, die den Humor nicht gehabt haben, wenn man da Witze gemacht hat. Aber ich war auch Schülersprecher und so, also ich habe solche Sachen auch gemacht und war eigentlich, vor allen Dingen war ich ein engagierter Schüler, ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich war im Gisela-Gymnasium in Schwabing und auch das in Schwabing natürlich und bin da wahnsinnig gern hingegangen und fühle mich der Schule auch heute noch verbunden, wenn ich jetzt höre von Freunden, die Kinder sind am Gisela-Gymnasium, dann denke ich immer noch, ach, es gibt ja, es ist eine völlig andere Schule heute, keiner der Lehrer, die ich hatte, ist da noch, aber es ist immer noch so, liegt ja auch schön am Elisabethplatz. Ja,
Elisabethplatz,
schön ja, ja. Da, ja. Schöne alte Schule, genau. Ich habe auch mal eine Folge Schleichfernsehen im Übrigen aus dem Gisela-Gymnasium gemacht. Das war während der Corona-Zeit. Da wollte ich das Thema Schule, das ja damals sehr schwierig war mit den Schulschließungen und so weiter, und das ja auch heute wird ja auch sehr kritisch gesehen, die Maßnahmen der damaligen Zeit in dem Bereich, wollte ich eine Sendung aus einer Schule machen. Keine Schule hat uns recht reingelassen, weil es alle mit Hygiene und so Sorgen gehabt haben, wenn da das Fernsehen kommt und so weiter. Und das Gisela-Gymnasium war sofort dabei. Dann haben wir eine schöne Folge Schleichfernsehen im Gisela-Gymnasium gedreht. Das war für mich schon auch persönlich, das war schon auch, waren schon mit vielen Flashbacks verbunden, in dieser Schule plötzlich wieder 2 Tage unterwegs zu sein. Man hat ja doch seine Bilder im Kopf von den Klassenzimmern und Lehrerzimmer und Sekretariat. Und da hat man als Schüler ja ein anderes Verhältnis dazu, wie 40 Jahre später dann als Kabarettist.
Sind da die Grundzüge gelegt worden, dass der Helmut Schleich diese Richtung eingeschlagen hat?
Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, das hat diese Schule und einzelne Lehrer, die das auch ganz toll fanden und erkannt haben, dass da ein Talent da ist, ein großes, und das gefördert haben, hat damit sehr viel zu tun. Ja. Also ich habe von diesem Mikrokosmos, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Schule ausgehend, eigentlich mir dann die größere Welt, das größere Publikum in den damals in den München angesagten Kleinkunstbühnen, wo wir also dann angefangen haben, im Mu, in der Liederbühne Robinson, im Heppl und etlich, habe ich mir eigentlich ausgehend von der Schule erschlossen eigentlich, ja. Also da ist schon viel Grund gelegt worden, auch die Erfahrung, dass wenn man kritisch ist und wenn man was sagt, ohne dass man jetzt randaliert dabei verbal, dass man dann auch, dass das keine negativen Folgen haben muss zwangsläufig, sondern dass sowas auch erstens gut ankommt und zweitens auch was bewirken kann. Wenngleich ich glaube, dass Kabarett nicht allzu viel bewirkt, aber, aber manchmal schon.
Und woher sind dann da die Kontakte oder die genauen Impulse gekommen, weil Sie das gerade sagen, Heppl und Etlich, und also das entsteht ja nicht aus dem Nix.
Nein, von Nix kommt sowieso nichts. Aber das war ganz toll, weil dadurch, dass wir da in der Schule dieses Kabarett gemacht haben, ist der zeitgleich in München gegründete Verein Feuerwerk, es gibt es heute noch, das Feuerwerk ist ein Jugendkulturzentrum in der Hansastraße, das ist auch Anfang der 80er Jahre gegründet, und der Gründer dieses Feuerwerks, Norbert Erhard hieß der hat uns gesehen bei einem Auftritt als Schüler zur Schwabinger 1200-Jahr-Feier auf der Münchner Freiheit. Und dann hat er sich gedacht, das ist was Tolles, das muss man unterstützen, Jugendkultur und so, und hat dann da eine Tour zusammengestellt mit uns und noch 2, 3 anderen so Schulen, ein bisschen Musik, ein bisschen Kleinkunst, durch Münchner Kleinkunstbühnen. Das hat der organisiert, es hieß Schüler und Kultur, so hat man es damals genannt, alles Anfang der 80er Jahre, 83, 1984. Und so ist der Kontakt in diese Kleinkunstwelt zustande gekommen. Und nachdem das auch Leute waren, die immer Programm gebraucht haben, war dann da einfach öfter mal dann was. Und so sind wir da reingekommen, ja.
Die Anfänge von Helmut Schleich, kann man so sagen.
Ja, als Künstler.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Helmut Schleich. Der preisgekrönte Münchner Kabarettist steht seit 40 Jahren auf der Bühne, ist vom Fernsehbildschirm nicht mehr wegzudenken. Und in seinem Live-Programm, da nimmt er seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt uns dann ganz nebenbei die Absurditäten des Alltags vor Augen. Heute nimmt er uns ein bisschen mit in seine eigene Biografie und lässt Einblicke zu in seine Anfänge. Jetzt waren wir gerade in seiner Kindheit in München. Wenn ich nochmal den Rückbezug machen darf, weil mir das so freut, dass wir geburtstechnisch gar nicht weit auseinander sind, Pfronten und Schongau. Und auch sprachlich liegt es ja gar nicht so weit auseinander dann. Obwohl das eine schon am Lech Oberbayern ist und bei uns Allgäu ist, aber sprachlich sind wir gar nicht so weit auseinander da.
Nein, sind wir nicht so weit auseinander. Ich bin natürlich münchensprachlich dann sozialisiert in den 70er Jahren später, in meiner Kindheit und Jugend dann in München. Aber jetzt haben sie es auch richtig gesagt, jetzt haben sie Schongau gesagt. Vorhin haben sie noch gesagt Schongau. Und man erkennt immer den Schongauer daran, dass er diesen Diphthong N sagt. Also er sagt immer Schongau und nie Schongau. Wenn einer Schongau sagt, ist er schon raus. Und dass Sie als Ostallgäuer Schongau gesagt haben, das hat mich jetzt gewundert.
Ja, das war.
Weil mir ja, also es ist ja tatsächlich so, dass dieser Lech, Schongau liegt ja am Lech, sehr, sehr markante Sprachgrenze ist. Also, wenn ich denke, Peiting ist ja auf der anderen Lechseite, das sind also 4 Kilometer, Luftlinie wahrscheinlich nur einer. Und da wird ja wirklich ein oberlandlerisches Oberbayerisch gesprochen, wie in Weilheim zum Beispiel. Ja? Und wenn ich nach Schongau rübergehe, hat man schon die schwäbische Sprache total drinnen und auf einmal redet sie so und sagen, du horch, was du noch sagen wollt, da sagt man auf einmal Itter und It statt nicht und nicht. Und das ist schon faszinierend. Und was ja ich auch sehr faszinierend finde, ist, da gibt es ja eine sehr große Rivalität zwischen Peiting und Schongau bis zum heutigen Tage. Also das ist, man ist sich da nicht grün, man ist zum Beispiel auch nicht bereit, gemeinsame Infrastruktureinrichtungen zu haben. Zum Teil bis heute, es gab immer zwei Freibäder, Eishockey, um Gottes Willen, Eishockey Schongau, Eishockey Peiting. Und ich habe mir immer, wo diese Rivalität herkommt, das finde ich sehr interessant. Da mag es noch andere Gründe geben, aber einer der großen Gründe war, dass Peiting ja das westlichste Ende des bayerischen Pechkohlebergbaus war. Also der Flötz geht bis zum
Peißenberg her.
Das war von Hausham über Penzberg, Peißenberg bis Peiting. Mhm. Ja? Schongau war da nicht mehr. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg durften die Peitinger Männer, weil kriegswichtig Bergbau, alle daheim bleiben, während die Schongauer Männer alle eingezogen wurden. Und als die Schongauer Männer aus dem Krieg zurückgekommen sind, gab es da einige interessante Verbindungen zwischen Schongauer Frauen und Peitinger Männern, die, das fand ich interessant, das hat mir mein Großvater erzählt, ja, die für großen, großen Ärger und großen natürlich auch Hass gesorgt haben. Und das hat sich zwar in einer gewissen folkloristischen Weise, aber bis zum heutigen Tage noch erhalten, wenn du in Schongau auf die Bühne gehst und machst einen Witz über Peiting, hast du schon gewonnen. Da war jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr lang die Straße gesperrt zwischen Peiting und Schongau. Und es war ein großer Aufreger, wie das sein kann, dass man nur für eine Straßenrenovierungsmaßnahme, die Hauptstraße ist ja auch sogar, hat den Rang einer Bundesstraße, ein halbes Jahr sperren muss. Und da habe ich gesagt, die Straße ist bis Weihnachten gesperrt und in Schongau fragen viele, warum nur so kurz? Und das war schon der erste Lacher natürlich, weil man eigentlich mit Peiting ja nichts zu tun haben will. Und in diesem Spannungsfeld bin ich da als Kind natürlich auch ein bisschen mitsozialisiert worden.
Wenn Sie das so beschreiben, diese Spannungsfelder, möchte jetzt immer behaupten, die gibt es ja aber doch eigentlich überall. Wenn jetzt ich schaue, was weiß ich, bei mir zu Hause, die Pfrontner und die Nesselwanger oder die Pfrontner und die Weißenseer oder die Füßner und die Weißenseer oder Füßen und Schwangau.
solche Befindlichkeiten kann man überall ausmachen. Ist es nicht ein gefundenes Fressen für den Kabarettisten oder so einen feinen Beobachter, wie Sie es sind?
Freilich, natürlich. Vor allen Dingen, weil man ja immer sich interessiert, woher kommt es denn? Ja, es wird wahrscheinlich überall, ob das jetzt zwischen Pfronten und Nesselwang ist oder zwischen Peiting und Schongau, es wird immer irgendwelche Befindlichkeiten geben, die entweder im Bereich von Eifersucht, Liebe, den tiefen menschlichen Gefühlen, Besitz, Reichtum, Armut, so irgendwo verortet sind. Ja. Und das ist natürlich dann für einen Kabarettisten toll, wenn er da was findet und das verwurschten kann. Deshalb bin ich sofort da. Das ist klar. Und ich bin ja, weil wir vorhin geredet haben, weil sie gefragt haben, warum Schongau, warum bin ich in Schongau geboren? Da habe ich die Frage eigentlich gar nicht so richtig verstanden gehabt im ersten Moment. Wir sind, also die Familie ist eine Schongauer, Urschongauer Familie. Mein Urgroßvater haben Bauernhof gehabt in Schongau, der hatte auch 6 Geschwister, wie es damals halt war. Und ich bin auch nicht der Erste aus der Familie, der nach München gezogen ist oder gezogen wurde.
Also, genau, es gibt schon Schleichs in München, die aus Schongau gekommen sind.
Da gibt es sicher viele, aber es gibt der Bruder meines Urgroßvaters ist nach München gegangen, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und hat da das Weinhaus Schleich aufgemacht in der Fürstenstraße, also Innenstadtbereich. Und das war wie ich das dann später gesehen habe, auf Postkarten, die mir ein Fan geschickt hat, der Postkartensammler ist, ein sehr mondänes Gasthaus direkt neben dem Odeon. Das war also ein würde man sagen, heute Varieté-Theater, von dem der Odeonsplatz seinen Namen hat. Und da hat der als Gastronom sich verdingt bis zum Zweiten Weltkrieg. Und insofern haben wir mir hier schon Spuren hinterlassen, lang bevor ich auf der Welt war. In München.
Jetzt haben wir ein bisschen Einblicke gekriegt über die Herkunft von Helmut Schleich, und in der nächsten Stunde schauen wir drauf, wie die Anfänge dann zum Medium gekommen sind, zum Radio und zum Fernsehen. Denn ein wichtiges Thema natürlich auch in der Biografie von Helmut Schleich ist Schleichfernsehen, nicht wegzudenken.
Ja, doch, gibt's ja schon gar nicht mehr.
Ja, gibt's nimmer, aber ist ein markanter Punkt
der Biografie. Habe ich sehr lang gemacht,
ja. Ja, reden wir gleich. Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Heute mit dem Kabarettisten Helmut Schleich. Seit 40 Jahren steht er auf der Bühne, ist im Fernsehen und im Radio zu sehen. Aktuelle Themen nimmt er humoristisch scharf unter die Lupe. Und heute setzen wir die Lupe ein bisschen an und schauen auf das eigene Leben vom Helmut Schleich auch. Er wird uns gleich mehr erzählen nach den 11 Uhr Nachrichten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Die Programme von Helmut Schleich sind preisgekrönt und seine Parodien einmalig gut. Und mit Schleichfernsehen war er seit 2011 Protagonist und Gastgeber einer eigenen Satiresendung bei uns im BR-Fernsehen. Und auf Bayern 2 nimmt er im Ende der Welt wöchentlich ein aktuelles Thema ins Visier. Seine Schleichwege durch München in der TZ, die ärgern die Ratsherren und Ratsdamen und freuen aber die Leute. Und bei uns ist er heute im Programm, in der Sendung, weil wir haben vorhin schon über sein aktuelles Buch geredet, zugespitzt. Alles eine Frage der Perspektive. Helmut Schleich, nochmal grüß Gott und herzlich willkommen.
Servus, hallo, grüß euch.
Und wir reden natürlich nicht nur übers Buch, haben wir vorhin ja schon ein bisschen Einblicke gekriegt, sondern Helmut Schleich nimmt uns ein bisschen mit in seine Biografie. Schleichfernsehen habe ich gerade angesprochen. Wie es dazu kam und was da alles passiert ist, das erfahren wir unter anderem in dieser Stunde. Habe die Ehre, Helmut Schleich bei uns im Studio. Helmut Schleich, Sie haben uns schon ein bisschen mitgenommen in Ihre Kindheit, die begonnen hat in Schongau. An und für sich sind Sie aber dann doch ein Münchner Kindl mit dem Gisela-Gymnasium sehr verwurzelt und verbunden am Elisabethplatz und Hohenzollernplatz zu Hause heutzutage.
Ja, das war halt mal die Schule, in der ich war. Aber wenn du natürlich 50 Jahre lang in einem Stadtviertel lebst, rund um den, sage ich jetzt mal, Kurfürstenplatz in Schwabing, dann bist du diesem Viertel natürlich verbunden und dann merkst du auch natürlich, was Stadtentwicklung konkret bedeutet. Also dieses München, das da heute existiert, hat in massiver Weise, das muss ich einfach so sagen, sein Gesicht verloren. Es ist im Grunde in diesem Viertel, ja, eine Allerweltsstadt geworden, Großstadt natürlich schon, logisch, viel größer ja auch. München hat ja 300.000 Einwohner dazu gewonnen oder zumindest dazu gekriegt, ob das ein Gewinn ist, ist eine andere Frage, in den letzten 25 Jahren. Und da ist dann, weil hier der Schriftzug vor mir liegt, Heimat, lustigerweise ja hier auch zerbrochen nach dem I. Also
ja, das hat, da waren wir unvorsichtig.
Ja, aber irgendwie hat es ja auch was Symbolisches, wenn das da gebrochen ist, die Heimat. Weil das erinnert mich dann natürlich an Schwabing. Das ist natürlich auch eine gebrochene Heimat. Ja. Inwieweit man sich da wirklich daheim fühlt, das hängt sehr an den Menschen, die man da kennt und die man da hat und die da sind und die da um einen sind. Aber ansonsten hat dieses Viertel natürlich viel an Charme eingebüßt.
Jetzt bin ich ja auch schon seit, tummle ich mich seit 30 Jahren in München. Ich konnte es leider ein bisschen unterschreiben, was Sie da gerade so schildern.
Ja, vor allen Dingen in Kernbezirken. Ne? Das mag schon draußen in Rammersdorf oder in Aubing oder so, da mag das noch anders ausschauen. Da sind vielleicht andere Strukturen länger haltbar. Aber natürlich dadurch, dass es ja auch eine enorm überhitzte, vom Immobilienaspekt her betrachtet, eine enorm überhitzte Stadt ist, haben wir eine irre Fluktuation. Ich fand das sehr interessant. Der Stadtrat hat mir das gesagt. München hat also in der Legislaturperiode des Stadtrats von 2014 bis 2020 und für die momentan laufende gilt das genauso, 500.000 Wegzüge und 530.000 Zuzüge gehabt. Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung ist ausgetauscht. Und dieser Prozess läuft permanent, der läuft in anderen Großstädten auch. In Frankfurt ist das sogar noch ein größerer Anteil der Bevölkerung. Aber das macht was mit der Stadt. Wenn lauter kurzzeitig hier lebende Menschen, die hierher kommen, weil sie hier gute Jobs haben, gutes Geld verdienen, aber im Grunde sich mit der Stadt nicht verbunden fühlen, in dem Sinne wie Leute, die hier so wie ich seit 50 Jahren in derselben Straße leben, dann macht es eine Stadt beliebiger und austauschbarer und das merkt man dieser Stadt auch an. Also das muss man klar sagen.
Das schlägt sich auch nieder in Ihrem, ja, in Ihrem künstlerischen Wirken, weil Sie ja dann, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit haben, als Kabarettist, als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, das auch ein bisschen zu formulieren.
Nicht nur ein bisschen, sondern das ist mir wirklich auch ein Anliegen, das in der Reichweite, die ich habe, Bühne, Fernsehen, lange Zeit, Rundfunk, so schlecht ist die Reichweite nicht, auch zu vermitteln, natürlich immer unter dem Aspekt des Humors und des Witzes. Also des Kabarettisten müssen aufpassen, dass sie nicht zu Predigern werden manchmal in der heutigen Zeit, sondern dass sie die Unterhaltung, das Wort ernst nehmen. Schon Haltung zeigen, aber es soll auch lustig, es muss auch witzig sein. Es muss die Menschen auch im Herzen treffen und nicht nur im Verstand.
Wenn wir jetzt zurückschauen, weil wir gerade auch schon beim in Schwabing waren, wo Ihre künstlerischen Anfänge sind an Bühnen. Lassen Sie uns da einsteigen, wie das über die Bühne zum Radio, zum Fernsehen gekommen ist.
Ja, ich sag immer, die Heimat des Kabaretts ist die Bühne und muss es auch, soll es bitte auch bleiben. Also, weil der direkte Austauschpublikum kommt ins Kabarettpublikum, findet was lustig, reagiert, Kabarettist reagiert wiederum auf die Reaktionen des Publikums, entweder ganz spontan direkt an dem Abend noch oder nimmt es mit heim und arbeitet die Reaktionen in sein Programm ein. Dass das Fernsehen darauf aufmerksam geworden ist, weil es eine sehr populäre Kunst ist, ist nicht verwunderlich, dass das Fernsehen versucht hat, Kabarett in sein Programm aufzunehmen, das ja gerade der Bayerische Rundfunk auch intensiv schon seit langer Zeit jetzt tut. Das ist verständlich, auch aus Fernsehsicht, auch erfreulich für uns, wenngleich natürlich Kabarett im Fernsehen beschnitten ist. Da meine ich jetzt nicht inhaltliche Zensur, sondern in der Wirkung. Es ist was anderes, ob jemand daheim auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzt und sich ein Kabarettprogramm anschaut oder ob er im Lustspielhaus, im Schlachthof oder in irgendeiner anderen Kabarettbühne sieht und das live erlebt. Völlig anderes. Ja? Das ist eine wesentlich distanziertere Erfahrung und ein wesentlich distanzierterer Konsum des Ganzen. Aber bei mir war der Weg auch so, dass das über Gastauftritte, die legendäre Sendung Ottis Schlachthof zum Beispiel, dann irgendwann zur eigenen Sendung gekommen ist. Und das war ja gar nicht Schleichfernsehen zunächst, sondern das war eine Sendung, die gab es, glaube ich, 5-mal oder 6-mal, schon über 20 Jahre her, die hieß Schleichs Spätzlewirtschaft. Es war auch so eine Kabarettsendung, ein bisschen wie Schleichfernsehen, aber mit viel mehr Gästen. Und dann gab es diese berühmte Sitcom, die viele noch in Erinnerung haben, die hieß Spätzlewirtschaft. Es war kein Kabarett, es war eine Sitcom mit der Christiane Blumhoff, mit Klaus Steigenberger, mit anderen, die der Stefan Betz, der heutige Nockerberg-Autor, wunderbar geschrieben hat. Gibt es 42 Folgen, liegen in den Archiven des BR, jederzeit wiederholbar aus meiner Sicht. Vielleicht mal eine Anregung für die Programmplanung. Und das habe ich gemacht, wie lang? Sieben Jahre. Und dann kam Schleichfernsehen. Mhm. Dann wollte ich diese kabarettistische Seite mehr zeigen im Fernsehen mit den Parodien. Und die Idee bei Schleichfernsehen war ja sozusagen, nachdem damals Sparen schon ein Riesenthema war im öffentlich-rechtlichen Medienbereich, dann tun wir so, als würde ich ein eigener Fernsehsender sein und alles selber machen. Also von der Maske über die Figuren, die alle auftreten, ich spiele alle selber. Das war so die Grundidee. Und so ist Schleichfernsehen entstanden. Und dann haben wir das 12 Jahre lang gemacht. Und dann war es mir, ich gebe es ehrlich zu, zum Teil auch zu mühsam, die Auseinandersetzung in inhaltlicher Art mit der Redaktion. Das ist während Corona schwierig geworden, hat sich dann fortgesetzt. Und ich war es dann irgendwann leid, dass ich über einen Witz über die Grünen 2 Stunden diskutieren muss und einen Witz über den Söder in einer Minute durchkriege. Weil ich die Zeiten im BR noch andersrum kenne, wo man über einen grünen Witz sofort durchgekriegt hat und über einen CSU-Witz 2 Stunden diskutieren musste. Dann habe ich mir gedacht, nee, andersrum machen wir es jetzt bitte nicht. Aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund wäre der, dass ich auch, wie man heute so schön neudeutsch sagt, eine andere Work-Life-Balance in meinem Leben wollte. Und natürlich diese Sendung mit 8 Folgen im Jahr plus 4 Best-ofs eigentlich immer nach der Sendung war, vor der Sendung, mich immer mehr beansprucht hat. Und das ist mir 2024 tatsächlich gelungen, da einen anderen Rhythmus in mein Leben zu bringen. Und das tut mir sehr gut. Und das ist auch mal mit 57, darf man darauf auch mal schauen.
Wir schauen trotzdem nochmal in diese, wie ich finde, ereignisreiche Schleichfernsehengeschichte nun rein, weil ich es sehr spannend finde, in welche Figuren der Helmut Schleich da überall geschlüpft ist.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Kabarettisten Helmut Schleich. Wir sind bei der legendären, möchte ich schon sagen, Serie Schleichfernsehen.
Oh, danke.
Herr Schleich, was Sie da entwickelt haben, woher sind die Ideen gekommen? Zum einen und zum anderen dann, wie schlüpft man in die Figuren? Aber der Reihe nach.
Ja. Also das Schleichfernsehen habe ich natürlich nicht alleine gemacht, gell, das muss ich sagen. Und die Ideenentwicklung, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, hatte da auch einen großen Anteil. Mein Freund Thomas Merck, den Sie, glaube ich, auch kennen. Ja. Also mit dem ich befreundet bin und mit dem wir da ganz früh entwickelt haben. Und die Figuren, ähnlich wie bei den Kolumnen, auch die Inhalte kommen natürlich aus denen, die sich anbieten. Ich sage immer, wer sich anbietet, kommt auch dran. Und so war das natürlich bei Schleichfernsehen auch. Und da gab es natürlich schon wunderbare Situationen, die man dann parodiert hat. Also spontan fällt mir jetzt nur ein, als der Seehofer und die Merkel diesen schweren Zwist hatten um die Migrations- und Flüchtlingspolitik und er sie dann auf dem CSU-Parteitag da so ein bisschen hat abgedrückt. tropfen lassen auf der Bühne und da geredet hat und sie musste ein bisschen betröppelt daneben stehen. Da haben dann mir so eine schöne Nummer draus gemacht, wie der Seehofer in seinem Büro Telefonstreiche mit der Merkel macht, die er von seinem Büro aus im Kanzleramt sieht und immer anruft und auflegt und ein bisschen infantil fast. Und das hatte sich dann also sehr angeboten an der Stelle. Und wenn das natürlich maskenmäßig auch kongenial unterstützt war, hier vom Haus, vom BR, von der Heike Putzicher, dann waren das schon sehr schöne Sachen. Es gab ja auch, das ist sicher auch einzigartig, zumindest kenne ich kein anderes Beispiel dafür, dass der Chefredakteur des Hauses, Sigmund Gottlieb, über Jahre sozusagen vom Parodisten übernommen wurde und ich den als Traugott Sieglieb in jeder Sendung parodiert habe. So wie er dann das erfahren hat, dass ich das mache, hat er nicht verärgert reagiert, sondern clever wie er war, mir sein Studio der Münchner Runde auch noch zur Verfügung gestellt, dass ich es auch noch in der Original-Location drehen kann und dann da immer meine Studiogäste parodiert habe, von Martin Schulz über Ursula von der Leyen und ach, alle möglichen. Und dann sogar, wo er dann aufgehört hat, in Ruhestand gegangen ist, in der letzten Folge, die er dann auch als Parodie gemacht hat, selber kam und dann hat Traugott Sieglieb Sigmund Gottlieb interviewt, beziehungsweise die beiden zusammen haben dann Kim Jong-un, den ich gespielt habe, interviewt. Und da hat er voll mitgemacht und das rechne ich ihm hoch an, muss ich sagen. Aber ich glaube, jeder kluge Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, sei es Politiker, Journalist, Künstler, was auch immer, der parodiert wird, muss, wenn er klug ist, so darauf reagieren, weil das ist ja eine Ehre. Wenn man parodiert wird, hat man es ja geschafft. Also parodiert kann ja auch nur einer werden, der so bekannt ist, dass es einen Sinn macht, den zu parodieren. Wenn ich jetzt den FDP-Kreisvorsitzenden von Castrop-Rauxel parodiere, dann hat das in München einen geringen Unterhaltungswert, weil den wird keiner mit dem Original abgleichen können.
mir ist in bleibender Erinnerung eine Parodie, eben Traugott Sieglieb interviewt den Kardinal Marx.
Reinhard Marx, ja klar, habe ich gemacht, klar, war ich da, war ich zum Interview, klar.
Ja, das war eine Nummer, das war ja so, dass man erst gedacht hat, es ist ein normales Gespräch in dem Studio der Münchner Runde und dann hat die Kamera aufgezogen, man hat gesehen, der Bereich, wo der Marx sitzt, ist komplett, also eine Festtafel, die sich geradezu biegt, wo also vom Fasan über die Schinken, die Käse, der Rotwein, die Trauben, alles da ist, ja. Und das habe ich dann später erfahren, war eine Nummer, die ziemlich Kreise gezogen hat, wie ich erfahren habe, auch im Vatikan.
Tatsächlich?
Ja, in der deutschen Community vor allen Dingen, wo der Marx ja nicht allzu beliebt ist im Vatikan, weil manche sagen zu liberal, wie auch immer, sehr rumgereicht wurde. Also man hat gemunkelt bis damals noch Ratzinger, also Benedikt, bis hinauf zum Papst mit Freude diese Nummer angeschaut wurde. So wurde es mir zugetragen, was mich natürlich ehrt und freut. Aber er selber, ihn hat es nicht amüsiert. Er hat mir das übel genommen ein bisschen, weil ich ihn da, glaube ich, an einem Punkt parodiert habe, wo ich ihn überhaupt nicht persönlich diffamieren wollte. Aber natürlich, ich habe ihn als sehr verfressen dargestellt und er ist es vermutlich auch und hat sich da irgendwie ertappt gefühlt. Das tut mir leid, ich wollte ihm da nicht persönlich so nahe rücken, aber wenn jemand natürlich in der Öffentlichkeit steht, muss er damit rechnen, dass er dran kommt, wie gesagt.
Wie gehen Sie an so, ich nenne es jetzt, an so eine Nummer ran, um, bleiben wir beim Marx, um jemand so zu treffen, also nicht zu treffen, um ihn zu, um ihm was anzutun, sondern um ihn so in seinem Charakter oder in seiner Haltung zu treffen. Wie bereiten Sie sich auf solche Rollen vor? Das sind ja alles, wenn ich so sagen darf, kleine Miniaturen, ja, die aber sehr aufwendig sind, von der Maske angefangen.
Ja, also die Maske tut schon mal einen wichtigen Teil, weil die Maske einem, das dauert ja lang, gerade so eine Maske wie jetzt der Kardinal Marx mit Glatze mit Vollbart, was ich beides nicht habe. Das dauert mindestens 2 Stunden, bis die Maske fertig ist. In der Zeit wirst du auch diese Figur, du kannst dich da gar nicht dagegen wehren. Ja? Du wirst, wenn dir die Glatze draufgeklebt wird, der Bart hin, du kommst immer mehr in diese Haltung rein und die Tonalität, den Tonfall und so weiter, den muss man sich natürlich vorher schon drauf schaffen. Und ich sage einmal, ich kann es für mich so sagen, je schillernder eine Parodie war oder ist, die ich mache, umso größer sind auch meine Sympathien für diese Figur. Also ich glaube, man kann jemanden wirklich gut und sehr menschlich auch auf diese Weise, wie ich das bei dem Marx ja getan habe, nicht parodieren, wenn er einen total abstößt oder wenn man den unmöglich findet, den Typen, oder gar nicht mag, sondern man muss sich da schon ein bisschen neu fühlen können, wie sich so jemand auch fühlt. Jetzt bin ich ja auch nicht gerade der Schlankste, also ich kann mich in Menschen mit Leibesfülle schon gut hineinfühlen und habe es ja selber auch, wie gesagt, und so funktioniert es dann. Und das, der zweite Aspekt ist natürlich, ich muss es einfach auch lustig finden. Also ich muss das, was das Vorbild ist für die Figur, sei es jetzt der Vorgang, wie ich es vorhin beim Seehofer erzählt habe, oder einfach die Figur, der Typ, ich muss die lustig, originell, im Sinne dessen, dass es humoristischen, satirischen Honig gibt, den ich da saugen kann, muss ich es so empfinden. Das war zum Beispiel auch bei Benedikt dem 16. Ratzinger, habe ich sehr gern parodiert. Ja. Da war das auch so. Strauß ist es auch ein bisschen so, weil der Strauß ja auch, vor allen Dingen der Strauß, den ich heute spiele, der ist ja nur noch bedingt mit dem historischen Strauß verbunden. Im Grunde ist das ja eine Behauptung eines bayerischen Archetypen, wie ich immer sage, bedingt durch das Dreieck Vitalität, Brutalität, Sentimentalität, in dem ja Bayern sich irgendwo selber definiert. Und in dieser Form lebt diese Figur ja auch symbolisch für eine Art, auf Bayern zu schauen. Und da liegt natürlich dann viel Kraft drin, die man dann da verwenden kann für die Parodie.
Die Figuren von Schleichfernsehen, werfen wir gleich noch einen weiteren Blick drauf. Ich habe noch 2, 3 Figuren, hätte ich noch im Fokus, wo Sie ein bisschen was darüber erzählen. Und dann müssen wir natürlich noch darüber reden, eben über Ihre Bücher, Schreibenaktivität. Und dann gibt es ja noch ganz andere Projekte, eben Bühne, Stichwort Opern auf Bayerisch, kommen wir nachher noch dazu. Sie hören, habe ich die Ehre. Heute mit dem Kabarettisten Helmut Schleich. Er gibt uns gerade ein bisschen Einblicke in die Serie Schleichfernsehen, die lange Jahre bei uns im BR-Fernsehen gelaufen ist, bis 2023. Eine prägende Figur, eine wichtige Figur in dieser Serie war zum Beispiel auch König Ludwig. Auf 2 Personen möchte ich da noch zu sprechen kommen. König Ludwig und dann gibt es noch einen bestimmten Sepp. Aber zunächst einmal zum König Ludwig.
Gibt es ja den bestimmten Sepp. König Ludwig war aber der Lucky. Nein, König Ludwig der Zweite natürlich, um das auch zu sagen, weil es gibt ja 3 König Ludwige in Bayern. Und das ist eine Figur, die... Ich glaube, da ist uns was Schönes gelungen, nämlich diese Figur mal ganz anders zu zeigen, wie man sie sonst gerne darstellt in Bayern. Also man stellt ihn entweder da als den völlig weltfremden Spinner, der sich verrückte Schlösser baut und überhaupt nichts von dieser Welt versteht, oder halt dann reitet man darum auf seiner Homosexualität. Beides hat mich nicht besonders interessiert, sondern die Wahrheit bei dieser Figur ist ja schon, dass er ein Zweifler war zunächst einmal, ein Zweifler an seiner Zeit. Also die Zeit war ja ein bisschen vergleichbar mit der heutigen. Es war die Zeit der Reichsgründung, das Deutsche Reich. Die Preußen wollten ein deutsches Reich haben. Bayern war da zunächst einmal nicht begeistert. Tritt man da ein oder nicht? Also das kann man mit dem heutigen Europa irgendwo vergleichen. Und da war er ein Zweifler, er war auch ein großer Pazifist, er wollte ja absolut keine Kriege und ist daran dann verzweifelt. Also er ist auch an seinen Bayern verzweifelt, die sich dann halt doch da hinreißen haben lassen, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Er hat das ja dann auch unterschreiben müssen. Und das war ja eigentlich erst der Zeitpunkt, wo er sich dann zurückgezogen hat in seine Traumwelten und seine Schlösser gebaut hat. Davor war er ja auch bis zum letzten Tag ein Regent, der Akten gelesen hat, der seine Regierungsarbeit gemacht hat. Aber der an diesen Bayern verzweifelt ist in ihrem Widerspruch, der, finde ich, dieses Land ja bis heute sehr prägt, diese Zerrissenheit zwischen der Sehnsucht nach früher und dem Drang nach oben. Also man will raus aus dem Dreck, alles, was früher war, ist eigentlich nichts wert. Man will immer sich neu, was Neues, man will noch moderner, noch dynamischer werden, entwickelt dabei aber einen immer mehr ins Folkloristische ausartenden Drang, Sehnsucht nach früher. Und diese Zerrissenheit habe ich immer versucht, in der Figur darzustellen. Diese Verzweiflung, in der, ja, das klingt jetzt alles furchtbar ernst, wenn ich das so drüber rede, aber da liegt ja schon auch ein großer Witz drin, wenn der König Ludwig über die heutige Zeit redet, wenn der König Ludwig über SUVs redet, über Supermarktparkplätze, wo die Leute das Zeug rausschleppen aus dem Supermarkt und er es nicht versteht, wenn er über heutige Politiker redet. Und ja, das ist eine sehr schöne Figur eigentlich, muss ich wirklich sagen. Die würde ich auch gern weiter am Leben erhalten.
Jetzt haben wir schon drüber geredet, über Figuren, die also real sind, die sie parodieren. Vorhin war die Rede vom Kardinal Marx, den Strauß haben wir schon angesprochen. Und dann hat es aber in Schleichfernsehen eine Figur gegeben, weiß ich nicht, haben Sie das so erfunden oder zusammen mit Thomas Merck oder mit den Kollegen
der Hapflinger Sepp.
Ganz irre Figur eigentlich.
Ja, das war eine sehr irre Figur. Also eine Figur, die aber auch aus einem bayerischen Humor rauskommt, den nicht ich erfunden habe oder den nicht wir erfunden haben. Also auch der Karl Valentin hatte solche Figuren. Oder nehmen wir es mal Verwandtenbereich tätig. Herbert Achternbusch hat ganz viele solche Figuren in seinen Filmen aufleben lassen. Ja, solche völlig bizarren Gestalten, die sich in irgendwas reinsteigern und das machen müssen. Und ich habe ihn ja immer als unseren Investigativreporter bezeichnet, weil der Hapflinger war ja immer draußen unterwegs und hat Sachen aufgedeckt, die außer ihm keiner erkannt hat. Also zum Beispiel hat der Hapflinger Sepp in einer Folge aus der alten Pinakothek ein Gemälde geklaut, ein Ölgemälde, das in seinen Keller verschleppt, dort ausgepresst und das Öl rückgewonnen. Weil das Öl ja wertvoller Rohstoff ist. Und auf die Idee der Energiegewinnung ist ja noch gar keiner gekommen, außer dem Hapflinger Sepp. Oder in einer Folge hat der Hapflinger Sepp den Faktenfuchs, ja, den BR-Faktenfuchs, dieses sehr scheue Tier, mit einer Wildtierkamera erwischt. Ja. Und ja, insofern war diese Figur, merkt man jetzt vielleicht auch ein bisschen, die mir sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Und das hat sich aufs Publikum auch definitiv, das gebe ich ehrlich zu, nur zum Teil übertragen. Also der Hapflinger Sepp war eine Figur, die hat einen sehr, sehr eingeschworenen, bis heute im Netz gibt es die Nummern ja noch.
Sind Sie selber Zitterspieler?
Nein. Die Zitter, die der Hapflinger Sepp hat, die kann auch nur er spielen. Also da kriegt man keinen Ton raus. Ansonsten, die ist, schätze ich mal, 80 Jahre alt und das ist nur noch eine Behauptung einer Zitter. Ja. Aber er hat einen eingeschworenen Fankreis, aber er hat auch einen großen Kreis von Leuten, die ihn überhaupt nicht mögen, weil das so eine Figur ist, auf die muss man sich einlassen, sonst hat man keine Chance. Wenn man die nur mit dem Geist, mit dem Intellekt erfassen will, dann kommt man da, glaube ich, nicht recht weiter.
Wäre das, kommt mir jetzt so in den Sinn, eine Idee oder ein Rezept, dass uns das allen insgesamt gut anstünde, sich ein bisschen mehr einlassen auf Dinge und sie nicht gleich kritisch niederhauen? Und da kommt mir jetzt in den Sinn eine Figur, die im Schleichfernsehen für viel Aufsehen gesorgt hat. Der Strauß, na, wie heißt er?
Filius. Also der Max. Behauptete Strauß, Filius Maxwell Strauß.
Ja. Ja,
das war eine Figur, die dann für den Schleichfernsehen vielleicht einzigen, aber zumindest größten Skandal gesorgt hat. Es war also die erfundene Figur eines vermeintlichen unehelichen Sohns von Franz Josef Strauß in Afrika, der dort also als Potentat, als Autokrat, was auch immer, das Straußsche Bayern in die Gegenwart hinüber gerettet hat, also in Mbongalo, wo er also den Franz Josef Strauß Airport mit 7 Landebahnen hat und so weiter und so fort. Und der also ein Bavarian English, speaks Bavarian English, und der war natürlich dunkler Hautfarbe, und das ist dann als Blackfacing explodiert, als Skandal. Interessanterweise erst, wo ich den zum vierten Mal gespielt habe, die ersten 3 Male war es überhaupt kein Problem, war es sehr lustig. Beim vierten Mal war es ein Riesenskandal. Und das, da habe ich mich eigentlich immer dagegen gewehrt, auch gegen den Vorwurf. Ich habe überhaupt da nicht Menschen dunkler Hautfarbe vorführen wollen. Ich habe sie auch nicht vorgeführt, sondern es ging ja darum, eine Bayern-Parodie, eine Strauß-Parodie zu machen. Und dass der dunkelhäutig ist, hat damit zu tun, dass man die CSUler in Bayern ja auch die Schwarzen nennt. Und also da waren ja andere Ebenen da, die alle ignoriert wurden, und auf einmal wurde da der große Skandal, es sei rassistisch und nicht seitig, wo ich sage, Leute, schaut es doch ein bisschen differenzierter an, aber es war gar nicht gewollt, weil die Auseinandersetzung ja dann darum geht, dass man irgendwas hochjazzt und einen Riesenskandal draus macht, Stellvertreterdiskussionen führt. Es sind nicht dunkelhäutige Menschen zu mir gekommen, haben zu mir gesagt, ich fühle mich total beleidigt von der Darstellung, wo man dann natürlich, ich gerne jederzeit bereit bin zu diskutieren, weil ich ja auch sage, ja, beleidigt heißt ja noch nicht, dass man recht hat. Aber man kann dann auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber wenn dann Stellvertreterdiskussionen von jungen, Mitte 20-jährigen Redakteurinnen, Redakteuren, sonst was, weißer Hautfarbe mit mir geführt werden, ob das jetzt Rassismus ist oder nicht, wo ich sage, Leute, kriegt es euch ein, ihr seid, wir müssen das untereinander hier nicht auf diese komische Weise diskutieren. Auf einmal wollten Leute mit mir Interviews machen, Tagesspiegel, Berlin, Hannoversche Allgemeine, der Spiegel, Leute, die noch nie irgendein ansatzweises Interesse an meinem Schaffen gezeigt haben, letztlich nur, um irgendeinen Skandal zu produzieren, mit dem sie Klicks erzeugen können. Und das hat mich sehr genervt, weil auf der anderen Seite ja schon natürlich die Freiheit der Satire da auch Diskussionsgegenstand wurde. Wie, was darf man, was darf man nicht? Weil wenn ich das konsequent zu Ende denke, die Diskussion ist dann auch geführt worden, dann darf ich auch Kim Jong-un nicht spielen, weil das ist dann Yellowfacing, und dann bin ich aber ganz schnell an dem Punkt, wo ich auch als Mann keine Frau Merkel mehr spielen darf oder keine Frau von der Leyen und im Grunde natürlich auch keine Jüngeren und keine Älteren und eigentlich in letzter Konsequenz das gesamte Genre Parodie nicht mehr möglich ist. Und da, finde ich, geht es dann in die Beschneidung der Kunstfreiheit, und da wehre ich mich.
Ein Beispiel, was Kunstfreiheit bedeutet, das ist, zeigt sich im jüngsten Buch von Helmut Schleich, zugespitzt, alles eine Frage der Perspektive. Das ist der Anlass, warum wir heute zusammenkommen. Wir haben vorhin schon eine Kostprobe daraus gekriegt. Am Ende der Sendung gibt es hier nochmal eine Kostprobe.
Eine kleine.
Eine kleine Kostprobe. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen über Ihre anderen Projekte reden. Der Vormittag auf BR Heimat. Habe ich die Ehre, unser Vormittagsratsch heute mit dem Kabarettisten Helmut Schleich. Helmut Schleich, nur ein Ausblick auf die Projekte, die so anstehen. Es gibt ein paar Termine,
ja,
für,
also ich,
für Bühnenauftritte, und dann gibt es ein ganz spezielles Herzensanliegen, was Sie mir erzählt haben.
Also ich bin unterwegs jetzt im Frühjahr wieder mit meinem aktuellen Soloprogramm, das kann man so nicht sagen, in München, aber auch in ganz Bayern. Ich bin in Fürth, ich bin in Münchberg, im Fränkischen auch unterwegs, und jetzt die nächsten Monate da einfach auch mal auf meine Seite helmutschleich.de schauen, da stehen die Termine. Da freue ich mich natürlich über alle, die mich besuchen kommen. Und eine sehr schöne Aufgabe ist mir zugewachsen. Es gibt ja diese wunderbare Aufführung Opern auf Bayerisch mit dem Gerd Antoff, der Conny Glocker und dem Michael Lerchenberg. Und die drei haben sich jetzt Leute ausgesucht, die sozusagen sie ab und an vertreten, vielleicht perspektivisch auch irgendwann beerben werden. Und das sind der Dieter Fischer, die Monika Gruber und ich. Ich an der Position vom von Michael Lerchenberg und da darf ich immer wieder mal bei den Opern auf Bayerisch mitwirken, das nächste Mal am 12. März im Gärtnerplatztheater. Das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil diese Opern auf Bayerisch, dieses, was der Paul Schallweg da geschrieben hat, zum einen diese Operngeschichten in Gedichtform zu bringen, die so witzig gereimt sind und so originell, und diese ganzen Opernfiguren auf bayerische Charaktere zu übertragen, vielleicht auch auf bayerische Charaktere runterzubrechen. Und das ist natürlich für einen Menschen, der mit Parodie gerne arbeitet und viel parodiert, wie ich das bin, ist das natürlich ein Geschenk, das machen zu dürfen. Dazu kommt die wunderbare Musik. Also das ist ein Projekt, an dem ich momentan, ich mache das nicht oft im Jahr, viermal vielleicht, aber ganz große Freude entwickelt habe. Und das sind die Dinge, die dieses Jahr laufen, bühnenmäßig.
Mhm. Zum Abschluss dieser Sendung, ich habe es vorhin angekündigt, hören wir doch nochmal rein in Ihr neues Buch Die besten Kolumnen von Helmut Schleich aus Bayern 2, Am Ende der Welt. Zugespitzt heißt es, jede Kolumne endet, alles eine Frage der Perspektive. Genau. Und jetzt täte ich sagen, so gehört Ihnen das Schlusswort, danach sage ich nichts mehr, weil dann heißt es eben,
alles
ganz
eine
Schluss.
Frage der Perspektive.
So, das hören wir uns jetzt an.
Ich habe nur eine spezielle ausgesucht, weil wir vorhin über Papst Benedikt geredet haben, und habe hier eine gefunden vom Juni 23, das gestohlene Papstkreuz. Das Pektorale ist weg. Ein Brustkreuz von Papst Benedikt ist aus der Traunsteiner Stadtkirche gestohlen worden. Wer klaut denn sowas? Entweder ein Fan oder einer, dem es vor gar nichts graust. Und damit meine ich jetzt selbstverständlich nicht den verstorbenen Papst und auch nicht das Kreuz, sondern die unabsehbaren Folgen, die den Dieb oder die Diebin in der Ewigkeit erwarten. Mit Fegefeuer wird's da womöglich gar nicht mehr getan sein. Es droht die ewige Verdammnis. Wobei, wenn's stimmt, was manche sagen, dass Gott angeblich aus der Kirche ausgetreten sei, dann gibt es für den Dieb vielleicht nur zwei Vaterunser wegen der kaputten Glasscheibe. Aber zurück in die Gegenwart. Kirchenraub ist nach deutschem Strafrecht ein schweres Vergehen, das mit bis zu 10 Jahren Haft belegt werden kann. Ich will jetzt hier gar nicht die Rechnung aufmachen, was die Kirche den Leuten im Lauf der Geschichte alles weggenommen hat, ohne dass sie dafür jemals bestraft worden ist. Aber wenn man an den Kirchenprozess denkt, der in Traunstein gerade läuft, dann sind 10 Jahre für Kirchenraub schon eine erstaunlich klare Ansage. Die Frage ist ja auch, was macht man mit einem päpstlichen Brustkreuz? Gut, eins Markt ist drauf und angeblich soll's vergoldet sein. Der Wert wird auf rund 5.000 Euro taxiert. Mehr als nichts, aber verkaufen kann man's trotzdem nicht, höchstens unter der Hand, aber dann wiederum nicht für 5.000 Euro. Böse Menschen haben ja schon mich verdächtigt, weil sie sagen, ein Parodist, für den wäre es doch das Höchste. Aber um einen Papst zu parodieren, braucht's kein Kruzifix. Da reicht ein Sackelzement. Halleluja. Und man muss ja auch sagen, wer weiß, wie der oben erwähnte Missbrauchsprozess in Traunstein ausgeht. Unter Umständen ist man in der Stadt eines Tages froh, dass das Benediktkreuz weg ist. In Regensburg hat man ja schon über seine Ehrenbürgerschaft diskutiert. Es kann freilich auch ganz anders kommen. Vielleicht ist der Benedikt in 50 Jahren auch ein Heiliger. Lass uns mal einen neuen Papst kommen, der ihn neu bewertet, und schwuppdiwupp ist das Kreuz plötzlich eine Reliquie von unermesslichem Wert. Schauen Sie sich den Patron der Kirche in Traunstein an, aus der das Kreuz geklaut worden ist, den heiligen Oswald. Der hat der Legende nach 30.000 tote Heiden zum Leben erweckt. Gut, er hat sie vorher auch erschlagen lassen, aber das tut seiner Heiligkeit heute keinen Abbruch. Eben alles eine Frage der Perspektive.
Helmut Schleich, vielen Dank für den Besuch.
Ich sag vielen Dank für die Einladung. Schön war's.
Für Gott.
Servus.